wir haben ja da schon öfter drüber gesprochen, Ziel im Leben sollte vielleicht nicht sein, was macht mich glücklich, also das Glück, das Streben nach Glück, sondern was ist für mich erfüllend und sinnstiftend und zufriedenstellend. Denn wenn ich mir die Frage stelle, was macht mich glücklich, dann werde ich häufig nicht bereit sein, die extra Meile zu gehen. Dann werde ich den leichteren Weg wählen, statt zu sagen, ich partizipiere an was, was für mich sinnstiftend ist und was mich zufrieden und erfüllt macht. Dann werde ich eher bereit sein, auch mal den steinigeren Weg zu gehen. Herzlich willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, funktionierende Regenerationsmaßnahmen sowie das große Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung und Resilienz. Ich bin der Thomas und heute und für alle Zeiten an meiner Seite
der Corby. Hallo Thomas.
Hallo Corby. Mensch, schön intim ist es mal wieder.
Ja, zu zweit.
Mit dir alleine, zu zweit. Endlich mal wieder.
Das bedeutet für uns, dass wir heute wieder über eingemachte Themen reden.
Tun wir das?
Ja, meistens.
Worum geht's heute, Corby?
Zum Teil um das Thema Resilienz und um das Thema Sensitivität.
Sensitivität und Resilienz. Ja, mir gingen ein paar Sachen durch den Kopf und zwar, ich hatte ja Urlaub. Also wenn diese Episode ausgestrahlt wird, liegt diese allerdings auch schon wieder einige Zeit zurück. Und ich habe einen sehr interessanten Artikel in der Welt gelesen. Ich würde da gerne ein bisschen draus zitieren und dachte, dass wir heute auf dieser Basis unsere Episode eben auch auslegen. Der Artikel, den ich in der Welt gelesen habe, war von Wolfgang Reitzle. Wolfgang Reitzle, ehemaliger Vorstand der Linde AG, Aufsichtsratsvorsitzender Continental AG und so weiter. Also wirklich ein großer Typ im Big Business, kann man so sagen. Und die Überschrift seines Artikels, seines Kommentars in der Welt lautete: Die Illusion vom anstrengungslosen Wohlstand. Und Corby, ich schicke dir hier mal ein paar Fakten rüber, die unter anderem Herr Reitzle auch zu Besten gegeben hat. Er hat gesagt, inzwischen zählt Deutschland nicht mehr zu den 20 wettbewerbsfähigsten Staaten der Welt. Das sind ein paar Auszüge. Deutschland ist nicht mehr unter den ersten 10 Ländern Europas beim Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Und wir diskutieren über die 4-Tage-Woche. Wir diskutieren über mittlerweile Life-Work-Balance statt Work-Life-Balance. Was wir von dem Begriff halten, haben wir ja schon öfter zum Besten gegeben. Wir arbeiten, und das ist, finde ich, eine ganz spannende Aussage, Deutschland hat bereits heute mit 1349 Stunden die mit Abstand kürzeste Jahresarbeitszeit der Welt. In den USA sind es 1791 Stunden, in Polen 1830 Stunden. Und nochmal, wir diskutieren aktuell über die 4-Tage-Woche und möglichst mehr Life-Work-Integration. Darüber hinaus nehmen wir an allen Ecken und Enden, ist jetzt kein Zitat mehr aus diesem Kommentar, aber es ist der allgemeine Tenor, nehmen wir immer mehr wahr, wie eine Gesellschaft, die unsere regelrecht überfordert ist durch so viel Transformation. Wir nehmen, jedenfalls nehme ich die Gesellschaft häufig so wahr, sie ist gereizt, Menschen sind gereizt, überfordert, teilweise in völlig außerhalb der Komfortzone mit Inflation, mit Digitalisierung, mit Krieg, mit tausend Dingen. Ich nehme ganz stark was wahr, diese zunehmende Polarisierung, das nicht mehr verstehen wollen von und auch nicht mehr zuhören wollen von anderen Meinungen. Die Radikalisierung der Ränder, die immer dicker werden, also auch politisch gesehen der Ränder, links und rechts. Das heißt, die Mitte schmilzt ab, die Mitte radikalisiert sich am Ende, ist jedenfalls mein Gefühl, mein Eindruck. Und die große Frage ist, woher kommt das alles? Und vielleicht ist das auch nur mein Eindruck. Wie nimmst du das wahr? Wie ist dein Punkt dazu? Wie ist deine Meinung dazu? Nimmst du das ähnlich wahr? Und was glaubst du, wenn ja oder wenn nein, woher kommt das?
Nehme ich es ähnlich wahr? Schon. Also mehr bekommen für weniger leisten ist schon etwas, was ich immer wieder so mitbekomme, teilweise von Kunden, die über Mitarbeiter reden. Auch wir sind teilweise ja damit konfrontiert, dass aufgrund der Inflation doch gerne mehr Gehalt oder so bekommen werden würde. Ich weiß nicht, das war kein guter Satz, aber
also war einer.
Ja, es war irgendwas, war ein Punkt, es war ein Verb drin, es war, genau. Also das ist schon etwas, was ich mitbekomme. Und auch so das, worüber ich für mich so ein bisschen nachdenke. Also ich hatte einen Erdkunde-Leistungskurs und da wurde ja auch dann über diesen demografischen Wandel, über die geburtenstarken Jahrgänge, das kam da immer mal hin, dieses schöne Diagramm, wo man sagt, okay, wann die Glocke, genau die Glocke. Und was ich für mich so ein bisschen so erschreckend für mich gerade wahrnehme, also ist jetzt auch aus der Sicht der Physiotherapie, ist, dass es jetzt immer mehr, sag ich mal, hilfsbedürftig ist blöd, aber Menschen geben wird, die ins hohe Alter kommen, die orthopädische Themen bekommen werden. Und das Ganze auf einen Physiotherapeuten-Markt trifft, wo es einfach deutlich weniger Physiotherapeuten gibt. Also falls ein Physiotherapeut zuhört und gerne bei uns arbeiten möchte, bitte melde dich bei mir. Ja, ist ganz toll, bei uns zu arbeiten.
Kann ich bestätigen.
Ja, und die ganzen Therapeuten, die hier noch arbeiten, auch. Nein, aber wenn ich mir dann überlege, okay, wo das hinführen wird, ist, dass das ist einfach einen ganz, ganz großen Markt an Menschen gibt, die Physiotherapie benötigen werden, die auf einen Markt an Therapeuten trifft, die der relativ gering ist. Und wenn wir dann da Richtung Wettbewerb denken, habe ich dann irgendwann die Möglichkeit, dass ich mir mein Klientel aussuchen kann als Therapeut. Sprich, im Sinne, wer halt mehr zahlt, wer mehr Zeit möchte, der darf zu mir kommen. Das heißt, es könnte da eine richtige Attraktivität für Therapeuten geben, eben nur noch privat abzurechnen, dass vielleicht das Ganze, die eine oder andere Kassenpraxis sagt auch so, wenn es so viele Privatpatienten gibt, dann biete ich das gar nicht mehr an. Also da mit diesem, das was eben auch weniger leisten, mehr bekommen, dass das tatsächlich dort vielleicht möglich wäre, ja, gegenüber dem, was es dann für diejenigen bedeutet, die viel geleistet haben, aber jetzt vielleicht nicht privat versichert sind. Also dieser demografische Wandel, der bereitet mir so ein bisschen Kopfzerbrechen, auch wenn es dann um Renten oder Ähnliches geht. Also wo ich sage, boah, mein Gott, wann habe ich Abi gemacht? 2001. Das heißt, wir reden jetzt darum, dass das irgendwie das Ganze seit 40 Jahren irgendwo bekannt ist, aber ich, keine Ahnung, jetzt keine Pakete irgendwo sehe, wie dem demografischen Wandel begegnet wird, sondern dass wir jetzt eben da irgendwie so gesehenen Augens reingeschlittert sind und irgendwie weiterschlittern. Das ist so das, wo ich mir da Sorgen mache und das Ganze eben auch mit diesem, ja, doch lieber vielleicht 4 Tage die Woche nur arbeiten. Das, wenn ich das bei mir in der Physiotherapie mit meinen Mitarbeitern dann umdenke, wo ich sage, boah, wie sollen wir dann die Nachfrage decken? Ja, also als Dienstleister ist dann für mich, ja, würde ich dann schon sorgenvoll sehen. Ja.
Würdest du sorgenvoll sehen? Naja, gerade Thema an Anekdote am Rande, ne? Mit den Renten. Olaf Scholz hat ja unter anderem die Wahl gewonnen mit dem Versprechen, die Renten werden in 50 Jahren noch sicher sein. Und jemand, der jetzt 20 ist, muss doch mit 70 immer noch eine sichere Rente bekommen. Was ich wirklich eine sehr, sehr steile Aussage, als steile Aussage empfunden habe. Aber das nur am Rande. Wir wollen heute in der Episode wirklich drüber sprechen, diese zwei Begriffe, Sensitivität und Resilienz, mal gegenüberstellen. Denn wenn du das auch so wahrnimmst, ja, bist du mir noch ein bisschen die Antwort schuldig geblieben. Woran glaubst du, woran liegt das? Du hast gesagt, demografischer Wandel.
Nee, der bereitet mir Sorgen. Die Sensitivität ist, glaube ich, tatsächlich schon das, worüber wir ja schon viel geredet haben. Eben Work-Life-Balance gegenüber Work-Life-Integration ist ja das, was wir sehen. Und das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, Life-Work-Integration, also das quasi die, sag ich mal, die individuelle Selbstverwirklichung der eigenen Persönlichkeit, aber wirklich im Sinne, sag ich mal, eher im Ego-System. Ja, so würde ich das eben sagen, diese Sensitivität, eben so dieses schon stark das Bedürfnis für sich und die eigenen Bedürfnisse einzustehen. Mhm. Und da ist dann tatsächlich die Frage, ob dann da so diese Ambiguitätstoleranz gegenüber althergebrachten oder auch anderen Konzepten, ob da die Akzeptanz so groß ist, oder ob das dann wirklich stark nur auf diesen vermeintliche Toleranz, aber doch sehr stark auf das Ego-System abzielt. Mhm. Wenn das deine Frage beantwortet, würde ich sagen, ja, das sehe ich doch auch eine gewisse Parallelität. Ja.
Mhm. Also, wir nehmen das beide so wahr. Menschen sind überfordert, Gesellschaft ist überfordert und wir führen extreme Diskussionen auf der anderen Seite über weitere Reduktionen der Arbeitszeit, über diese sogenannte nicht mal mehr Work-Life-Integration oder Work-Life-Balance vielmehr, sondern Life-Work-Balance. Ich möchte da nochmal, um nochmal den Bogen zu bekommen, diese zwei Begriffe nochmal reinschmeißen. Sensitivität versus Resilienz. Es gab vor einigen Jahren ein ganz interessantes Buch einer Philosophin und Soziologin, der Svenja Flasspöhler. Und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Sensibel. Und da geht es eben, ich finde, mit einer unglaublich hohen Schärfe hat sie die gesellschaftlichen Situationen, das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg und vor der Inflation, hat sie den gesellschaftlichen Zustand, ich finde, fantastisch skizziert und an der einen oder anderen Stelle mit Sicherheit provokativ, vielleicht ein bisschen polemisch. Ich finde es aber trotzdem eine hohe Treffsicherheit in meinen Augen. Großartiges Buch, kann ich total empfehlen. Svenja Flasspöhler, Sensibel. Und da geht es darum, zu sagen, das ist die These, eine überhöhte Sensitivität ist genau das Gegenteil einer Resilienz. Das heißt, eine Gesellschaft, die auf der einen Seite hochgradig sensitiv und sensibel ist, verliert allmählich ihre Resilienz, sprich ihre Gelassenheit oder das, was vielleicht früher unter dem Begriff Stoizismus wiederzufinden war. Denn wenn mich alles aufregt, wenn mich alles aus der Kontenance bringt, wenn mich alles aus der Fassung bringt, wenn mich alles persönlich verletzt, wenn jemand zum Beispiel die Gendersprache nicht richtig anwendet, oder wenn es irgendwo keine dritte Toilette gibt oder wenn ich es anstößig finde, dass im Restaurant neben mir jemand ein blutiges Steak isst oder dass ich mich dazu bewogen fühle, mich auf die Straße zu kleben, wenn ein dicker SUV daherkommt oder dem die Reifen zu zerstechen. Wenn all das mich polarisiert, wenn all das mich richtig anfasst und mich hochgradig verletzt und empfindsam richtig trifft, dann ist das keine Resilienz mehr. Und wie würdest du das sehen?
Klar, wenn dich das trifft, jeder wird seine Argumente dafür finden, warum er das tut oder sie oder wie auch immer. Weil jeder hat dann seine Gründe für seine Taten. Kann ich auch alles irgendwo nachvollziehen, ist sicher auch nicht alles schlecht und die Wege, über die lässt sich sicher diskutieren. Aber ist klar, wenn mich alles trifft, was konträr zu dem geht, was ich tue oder wie ich mich fühle, ja, ist dann schon für mich ziemliche Opferhaltung. Es ist dann immer die anderen. Ja. Mhm. Mhm. Also das ist dann definitiv, wenn mich alles trifft, dann habe ich eben nicht mehr diese Widerstandsfähigkeit. Ich habe keine Ressourcen, um dem zu begegnen. Schon problematisch.
Schon problematisch. Ja. Jetzt sehen wir es natürlich. Und du sagst, du hast Sorge. Ich sehe auch diese Sorge. Ich spüre diese Sorge. Was glaubst du, was ist uns da so ein bisschen abhanden gekommen? Vielleicht auch, wenn wir so ein bisschen aus unserer Historie raus lernen, in der Gesellschaft, warum kann es sein, dass wir mittlerweile so oft von Resilienz sprechen? Nicht nur in unserem Job, sondern ich habe ja schon öfter gesagt, der Begriff Resilienz ist irgendwo ein bisschen in der Mitte der Gesellschaft auch angekommen, dass wir so oft über diesen Begriff sprechen und auf der anderen Seite doch, so scheint es, Resilienz zunehmend verlieren. Und zwar zugunsten einer hochgradigen Sensibilität. Was aber, nochmal, ich möchte sagen, dass wir sensibler werden, offen über Gefühle reden können, über Wahrnehmungen sprechen können und so weiter. Ich finde das eine positive Errungenschaft, die auch nur in unserer liberalen, freien Welt möglich ist. Ja. Aber die Frage ist, haben wir da das Maß ein bisschen verloren?
Das ist bei mir die Frage. Also bei der Resilienz geht es ja schlussendlich dann auch um Themen Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit. Und wenn ich mich mit mir selber auseinandersetze und weiß, okay, wo sind meine Stressoren und sage, okay, ich muss für mich einstehen und ich möchte Energieräuber beseitigen und ich möchte mehr Energiespender haben, dann kann das natürlich in eine ganz, ganz krasse Richtung zielen. Also wenn ich mir überlege, keine Ahnung, meine Arbeit ist für mich ein Stressor, ist ja alles schön und gut, dann ist dann die Frage, ist es der richtige Job? Also wenn für mich mein Job nur dazu da ist, dass ich Geld verdiene und ich hasse meinen Job, dann sind 40, 45 Stunden die Woche in so einem Job natürlich schlimm. Mhm. Und natürlich wäre es mir dann lieber, dass ich das gleiche Geld in 30 Stunden oder in 4 Tagen bekomme, weil dann kann ich ja, keine Ahnung, meinem Sport nachgehen oder ich, keine Ahnung, ich sitze gerne mit einem Kasten Bier auf der Couch und eine Packung Chips, weil das gibt mir Energie. Ist ja auch eine Möglichkeit, ja. Nur das dann für sich so einzufordern, weil eben das, was man tut, keinen Spaß macht. Und dafür dann zu sagen, okay, das mache ich halt dann, keine Ahnung, dann deutlich weniger, aber dafür habe ich mehr Lebensqualität, weil ich eben meine anderen Sachen gern mache. Ist dann das, wo ich sage, das ist womöglich dann überreizt, ja. Ich höre mir gerade das Hörbuch Big Five for Life oder auch diese Weiterentwicklung mit Big Five for Life. Da geht es im Endeffekt sehr stark auch darum, dass wenn jemand in ein Unternehmen eintritt und sich null mit dem übergeordneten Ziel des Unternehmens identifiziert, sondern das Ganze eigentlich nur dazu macht, Geld zu verdienen, dann wird derjenige in diesem Unternehmen nicht eingestellt, sondern das heißt, pass auf, du passt einfach hier nicht. Die Wahl haben wir ja heutzutage im, sag ich mal, Arbeitnehmermarkt teilweise gar nicht, sondern manchmal müssen wir eben jemanden nehmen, der bereit ist, für Geld bei uns zu arbeiten. Jetzt bei uns zum Glück möchte ich jetzt mal, also nicht, dass jetzt einer unserer Mitarbeiter sich da angegriffen fühlt. Dementsprechend ist es nicht so. Bei uns kristallisiert sich nur raus, wer sich mit uns nicht identifiziert, der wird früher oder später geht er dann einfach auch. Ja.
Du findest unseren Content für dich spannend und von Mehrwert? Dann folge uns auch auf den sozialen Medien bei Instagram unter R1 Sports Club.
Deswegen glaube ich, dass eben dieser Gedanke Resilienz dann vielleicht in größeren Unternehmen, wenn dann ein Mitarbeiter bewusst wird, dass er sich vielleicht nicht so mit seiner Arbeit identifiziert und dann eben das Ganze mehr Richtung sich Selbstverwirklichung umschlägt, dass es in eine Sensitivität geht und wir bestärken auch die Leute, dass sie sagen, pass auf, nicht alles gefallen lassen, ihr müsst auch für euch einstehen, ihr müsst für euch, für eure Rolle ich auch irgendwo einstehen. Da ist halt nur die Frage, in dem Moment, wo ich da vielleicht zu tief reingehe und dann wirklich mich nur noch um mich selber drehe, dass das Ganze einfach in eine falsche Richtung umschlagen kann. Ja, und das ist dann da, wo ich sage, bei uns der Gedanke, Leistungsgedanke, wenn ich mir überlege, wo wir angefangen haben vor mittlerweile über 10 Jahren, 12 Jahre, was wir bereit waren zu leisten für eine gemeinsame Vision, wo wir einfach hin wollten, wenn wir eins, was mir Gott nicht von jedem Mitarbeiter eben verlangen kann, aber dass der Leistungsgedanke, ich glaube, heutzutage ein bisschen nach unten fällt. Ich glaube auch das, was unsere Eltern, wenn ich mal an meine Eltern denke, was die bereit waren zu leisten mit Nachtdiensten, Schichtdiensten, eben um uns ein gutes Leben mit Urlaub, mit Haus, mit Garten eben zu ermöglichen. Bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Leistungsgedanke heute noch so stark da ist.
Ja. Bin da auch immer wieder ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe heute erst habe ich in der Vorbereitung auch auf unseren Podcast unter anderem unsere Kooperationspartnerin, tolle Coachin, die Frauke Knoll, der habe ich telefoniert vorhin und auch über das Thema gesprochen. Und da hatten wir das Thema oder das Beispiel Dänemark, weil in Dänemark ist auch die Jahresarbeitszeit deutlich höher als in Deutschland. Dann hat sie aber gesagt, und das finde ich ein ganz, ganz spannendes Argument, einen guten Punkt, zu sagen, in der heutigen digitalisierten und multifaktoriellen Welt kann man Leistung gar nicht mehr so in reiner Arbeitszeit bemessen. Denn in Dänemark wird zwar mehr gearbeitet in der reinen Zeit, aber sie hat einige ganz verlässliche Quellen aus Vorstandsebene, der davor in Deutschland gearbeitet hat und der dann irgendwann mal zu einer Großbank nach Dänemark gewechselt ist, der gesagt hat, also in Deutschland war die Taktung deutlich höher. Und was wir eben hier in Deutschland mehr und mehr sehen, eben auch von Menschen, die in dieser multifaktoriellen digitalen Welt, Homeoffice-hybriden Welt zugange sind, sehen wir halt doch starke Tendenzen von Work-Life-Integration im Sinne von, da habe ich halt mal wirklich in der Früh um 7 ein erstes Meeting, dann mache ich die Kinder fertig und so weiter, dann bringe ich die in den Kindergarten, dann gehe ich einkaufen, dann geht's weiter. Dann unterbreche ich meine Arbeit wieder und dann arbeite ich aber auch noch mal spät am Abend. Das wäre laut Frauke in Dänemark nicht möglich. Da ist der erste, da gibt es keine Meetings vor 9 und auch nach 17 Uhr nicht. Die arbeiten also in der Summe linear arbeiten die mehr, aber sind deutlich wohl noch weniger in dieser Integration und in dieser Stückelung. Das heißt, vielleicht geht es gar nicht so sehr um diese reine Arbeitszeit, weil ich das auch wahrnehme, dass gerade viele junge Leute unglaublich schnell im Kopf sind, auch gerade was die digitalen Medien betrifft, unglaublich schnell sind und vielleicht Dinge effektiver und vor allem aber auch effizienter erledigen, wie das unsere Eltern noch gemacht haben, weil mal ganz ehrlich, so ein 10-12-Stunden-Tag im Büro, so richtig effizient war der in den seltensten Fällen.
Für mich immer wieder schwer, mich da so richtig reinzufühlen. Ich meine, weil dieser reine Büroarbeitstag, der den gestalte ich für mich ja sehr effizient. Da geht es für mich um meine ganze Buchhaltung, da geht es um Rechnungsschreiben, da geht es, das ist so bei mir das, wo ich sage, da das kann ich sehr effizient und effektiv auch gestalten. Ich kann es auch total ineffizient und ineffektiv gestalten, wenn ich verkatert am Sonntag da sitze und dann irgendwie 6 Stunden 2 Rechnungen geschrieben habe. war vielleicht dann ein falscher Sonntag. Für mich ist immer, ich sehe halt immer sehr, sehr stark bei uns der Dienstleistungsgedanke und da ist halt, ist halt direkt proportional. Also es ist halt
Das ist ein anderer Job, ne?
Ja. Das ist da, wo es mir halt immer wieder schwerfällt, wo ich sage, naja, also das ist halt dann der Umsatz ist halt einfach direkt gekoppelt an die Stunden, die wir machen. Und genau, das ist halt etwas, wo wir uns schwierig skalieren können, genauso wie beim Friseur, ja, oder Masseure, Fußpflege, viele soziale Berufe, ist halt einfach viel Zeit gegen Geld, wie das funktioniert eben in diesen Berufen höchstwahrscheinlich nicht mehr. Wenn du jetzt sagst, du hast ein großes Unternehmen, das irgendwie digitale Produkte aufsetzt und sagt, okay, wir können vielleicht sogar wenn wir sagen, wir wollen irgendwie die Arbeitszeit ein Viertel sind, 25% reduzieren, aber sie schaffen es irgendwie ihren Umsatz um 50% hochzufahren, ist immer noch super rentabel, ja. Es wird halt bei uns zum Beispiel nicht funktionieren, dass ich sage, okay, wir machen halt 25% weniger Kunden und machen dafür das Gehalt irgendwie gleich, dann müssten wir unseren Stundensatz so hochfahren, dass es einfach auch nicht mehr wettbewerbsfähig oder interessant ist. Es ist wahrscheinlich dann wieder von Branche zu Branche unterschiedlich. Ja. Nur wenn ich sage, ich schaue in eine Branche, wo die Digitalisierung und wie vielleicht der finanzielle Outcome wahnsinnig hoch sein kann und ich dann ein Stück vom Kuchen an die Mitarbeiter abgebe und ihnen da einfach, sag ich mal, viel, viel bieten kann an vielleicht Freizeitmöglichkeiten, an schönen Gestaltungsmöglichkeiten im Job. Ja, aber wenn das Ganze eben von so einem Sektor eben, wie jetzt zum Beispiel bei uns in die Dienstleistung eben genau das Gleiche gefordert wird, ich kann ja nicht sagen, wie das bei mir leistbar wäre in der Physiotherapie. Wie gesagt, Zeit gegen Geld ist die Dienstleistung, das ist schwieriger.
Und das sehen wir ja auch gerade in den Dienstleistungsberufen sehen wir ja diesen enormen Arbeitnehmermangel. Ja, also nicht nur Fachkräfte, sondern reinen Arbeitnehmermangel. Weil natürlich es diese Umstrukturierung ja momentan gibt und jeder möchte ein Stück von diesem Kuchen auch haben. Jeder möchte auf den hybriden oder Homeoffice-Zug natürlich mit aufspringen. War ja im Übrigen auch in jeder industriellen Revolution war es ja so, dass durch Innovation Arbeitszeit reduziert wurde. Erste industrielle Revolution, wir haben 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Ja. Am Ende des 20. Jahrhunderts, also 1999, waren es in Deutschland 37,5 Arbeitsstunden noch in der Woche. Und jetzt ist es ja noch ein bisschen weniger. Das heißt, mit jeder industriellen Revolution, und wir sind gerade in einer weiteren industriellen Revolution, wird Arbeitszeit nach unten gesetzt. Und das ist natürlich schon so ein bisschen die Krux, auch in den Dienstleistungsberufen, da noch mitzuhalten. Mhm. Ja, gerade wenn du diesen demografischen Wandel eben dir anschaust, ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Deswegen haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, der Physiotherapeut oder eben auch der Personal Trainer als Teilzeitberuf zu sehen. Ja. Auch, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Wir wollen ja wieder auf Sensitivität versus Resilienz eben aus. In dem Moment, wie das, was du sagst, wenn es vor allem um mich selber geht, da bin ich wieder bei Stephen Covey mit der Dependenz, mit der Independenz und mit der Interdependenz. Ne? Dependenz heißt, ich kämpfe, ich fechte mit meinen inneren Dämonen, ich habe mit meiner inneren Welt, mit meinen inneren Narrativen, mit meinen inneren Glaubenssätzen enorm limitierend zu kämpfen. Häufig toxische Beziehungen, zwei dependente Menschen treffen aufeinander. Dann die Independenz, ich arbeite an mir, ich betreibe Persönlichkeitsentwicklung, ich optimiere da ein Stück weit auch mich selbst und das war's dann auch, das reicht mir. Und dann bin ich halt dieses Independente, nicht jetzt wirklich auf alle übergestülpt, dieses nicht despektierlich, dieses Independente Schneeflöckchen, was sich halt komplett egozentrisch um sich selbst dreht, ja. Und dann kommt aber diese dritte Stufe der Interdependenz, diese Wechselwirkung, diese gelingende Wechselwirkung, die es braucht, damit so eine Gesellschaft funktioniert. Also 1+1 ist einfach mehr wie 2, sondern das ist dieser Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält, wenn ich auch wieder was für die Gesellschaft mache. Ich glaube, da ist das Bewusstsein aufgrund der vielen, vielen Jahre, die wir immer nur mit dem Aufstiegsversprechen gelebt haben. Gerade in einem Land hier wie Deutschland, aber auch auf unserem Kontinent. Ich glaube, da ist einfach eine gewisse Bewusstheit entstanden, zu sagen, ich will nicht wie meine Eltern oder meine Großeltern mich komplett kaputt schuften. Ich meine, man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, dass, wenn wir wieder beim Leistungsgedanken sind, also wir haben da schon auch teilweise Biografien zu sehen bekommen, auch gerade in der Generation der Babyboomer, die jetzt nicht unbedingt Vorbildfunktion haben, die nachzumachen. Zu sagen, ich opfere alles, meine Familie, meine Gesundheit, alles, damit ich mir einen gewissen Wohlstand erarbeite. Auf der anderen Seite ist aufgrund von genau diesem Leistungsdenken überhaupt dieser Wohlstand erst entstanden. Und jetzt ist eine gute Frage, wie kann denn beides funktionieren? Wie können wir als Gesellschaft weiter gut funktionieren, als starke Volkswirtschaft weiter funktionieren, mit einem guten Leistungsgedanken, uns aber nicht bis in die Unendlichkeit aufzuopfern und kaputt zu machen. Wie kann ich Interdependenz leben im Sinne von, ich möchte auch was für die Gesellschaft tun. Ich habe eine gewisse Bürgerpflicht und eine Pflicht auch vielleicht diesem Land gegenüber und bin nicht nur in der Konsumentenhaltung. Und ohne mich aber kaputt zu machen. Und wie kriege ich es hin, dass ich wieder ein Stück weit gelassener werde, also im Sinne von resilienter, in einer Zeit der unglaublich beschleunigten Transformation? Wie kriege ich das hin?
Ja, sag's mir, Thomas, dann. Gib uns die Blaupause. Ich weiß nicht, wie bekommst du das hin? Wie bekommen wir das hin? Wie bekommen wir das in die Gedanken von jemandem rein, der eben independent ist und nicht bereit ist, weiterzugehen? Der eben nicht sieht, 1 plus 1 ist mehr als 2.
Ich glaube gar nicht, dass es so viele Menschen gibt, wo sich die Welt rein um sich selbst dreht. Ich glaube, dass interdependente Gedankengänge wahnsinnig stark da sind. Sonst würden wir auch nicht so viel Politisierung auch wieder junger Generationen haben. Ich finde es eine gute Sache, dass mehr Menschen politisch unterwegs sind, wie Fridays for Future und so weiter. Ja? Ich muss mich ja nicht auf die Straße kleben. Ja? Ich finde das eine gute Sache. Aber ich glaube, was es braucht, ist eine Balance zu finden zwischen dem, dass ich sage, was ist mein Ziel im Leben? Und wir haben ja da schon öfter drüber gesprochen, Ziel im Leben sollte vielleicht nicht sein, was macht mich glücklich? Also das Glück, das Streben nach Glück, sondern was ist für mich erfüllend und sinnstiftend und zufriedenstellend? Denn wenn ich mir die Frage stelle, was macht mich glücklich, dann werde ich häufig nicht bereit sein, die extra Meile zu gehen. Dann werde ich den leichteren Weg wählen, statt zu sagen, ich partizipiere an was für mich sinnstiftend ist und was mich zufrieden und erfüllt macht. Dann werde ich eher bereit sein, auch mal den steinigeren Weg zu gehen. Und ich persönlich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist und vielleicht auch der erste Schritt ist, von dieser hochgradigen Sensitivität und Erregbarkeit, die wir in uns tragen, wieder ein Stück weit runterzukommen und ein bisschen gelassener zu werden, andere Menschen auch besser zu verstehen und nicht nur meinem eigenen Narrativ hinterher zu hinken. Wie werde ich das? Wie komme ich von dieser hochgradigen Sensitivität? Wie komme ich davon weg? Was kann ich tun, um gelassener zu werden?
Ich überlege gerade, wie komme ich erst dahin, dass ich so extrem sensitiv bin oder übersensitiv? Ja. Das, was ich vorher gesagt habe, oder... Ich glaube, wenn du sagst, also wenn ich übersensitiv bin und mich irgendwie alles angreift, was eben gegen meine Meinung ist, dann bin ich ja da irgendwo hingekommen und höchstwahrscheinlich ist dann das, was ich tue, für mich auch sinnstiftend.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube nämlich, dass es viele Menschen gibt, die extrem sich für sich selbst sinnstiftenden Dingen nachgeben und die sinnstiftende Dinge tun. Wie fürs Klima kämpfen zum Beispiel, ist eine gute Sache. Ja. Oder eben zu sagen, ich kämpfe für Inklusion, ich kämpfe für Diversität, ich kämpfe dafür, es ist mir wichtig, ist ja eine redliche Sache. Nur in dem Moment, wenn ich Toleranz einfordere für meine Meinung unter dem Deckmantel der Sensitivität, und ich habe aber und lebe diese Toleranz nicht gleichermaßen gegenüber anderen Meinungen, dann unterwandere ich ja meine eigene Mission. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Ambiguitätstoleranz. Zu sagen, hey, erstmal nehme ich mich selber nicht ganz so ernst. Ich schaffe es, eine gute Reizreaktionsunterbrechung hinzubekommen, in einem Raum für Reflexion mal gut über die Dinge nachzudenken und dann versuche ich, den anderen Menschen zu verstehen, ohne den Anspruch zu haben, mit dem einverstanden zu sein. Das sind ja letztlich die Rezepturen für eine beginnende Resilienz, für eine beginnende Gelassenheit und auch wieder für eine beginnende Diskursfähigkeit, die uns meiner Meinung nach als Gesellschaft vollständig abhanden gekommen ist. Vor lauter Political Correctness trauen wir uns fast nicht mehr, offen in einen Diskurs hineinzugehen und mit guten Argumenten Narrative zu verändern. Und meiner Meinung nach ist das die Wurzel von unserer gesellschaftlichen Situation, die wir momentan haben. Weil für diese äußeren Belange, da kann der Einzelne nichts ändern. Der Einzelne kann nichts ändern. Ich kann nichts daran ändern, dass wir momentan Krise haben, dass wir Inflation, dass wir Krieg haben und so weiter. Aber ich habe meinen Wirkungskreis und ich kann an mir und meiner Persönlichkeit etwas ändern. Und ich kann meinen Umgang mit anderen Menschen verändern. Ich kann es zulassen, dass es nicht nur mein eigenes Narrativ gibt. Ich kann es zulassen, dass ich nicht die Welt polarisiert wahrnehme. Das liegt nur an mir. Ja. Und wenn du sagst, wie sind wir da hingekommen? Ich glaube, dass es eine Melange ist. Eine Melange aus, uns ging es extrem gut. Also wir haben eine gewisse Wohlstandsunterfütterung. Somit können wir uns auch viel mehr Gedanken machen um das Thema Inklusion und so weiter. Das ist das Erste. Dann sind wir überladen multimedial. Wir sind überladen durch die digitalen Medien und natürlich durch den Algorithmus der digitalen Medien sind wir überladen, auch vor allem mit einem relativen Gleichklang unseres Narrativs. Das heißt, wenn ich mich für eine gewisse Sache interessiere, dann bekomme ich im Feed ja meistens auch nur noch das. Und es gibt wirklich einige Menschen, die ich getroffen habe, die holen sich ihre News über Social Media. Also die holen sich gar nicht mehr differenzierten Meinungsbild ein, weil sie sagen, ja, den Leitmedien glaube ich sowieso nicht mehr. Deswegen, ich hole mir nur noch über Social Media mein Bild. Ich glaube, da gibt es viele.
Mhm. Also wir müssen den Logarithmus ändern, wir müssen die Matrix durchbrechen. Ja. Ja.
Und ich glaube, dass sowas dann ganz, ganz schnell sich in eine hohe Eigendynamik eben entwickeln kann. Was aber mein Punkt ist und was ja letztlich auch unsere Arbeit ist in der Selbstführung oder als Coaches für Selbstführung und aber auch für gelingendes Leadership bei Unternehmen, denn da ist jetzt die Brücke auch ganz nah. Unser Punkt ist, dass es immer bei jedem selber beginnt. Und ich habe für mich immer noch die eigene Entscheidung, wie gelassen gehe ich mit Themen um? Wie stark habe ich meine innere Erregbarkeit unter Kontrolle? Wie stark gelingt es mir, eine Reizreaktionsunterbrechung herzubekommen? Mal gut drüber nachzudenken und versuchen, wohlwollend andere Menschen zu verstehen versus ich prügel einfach nur drauf los. Vor allem noch in der Anonymität des Internets.
Ja, aber ja, hat ja auch wieder was mit der Selbstführung zu tun, auch mit Hinschauen, mit viel, viel Offenheit. Sagen wir, die Haltung, Veränderung entsteht ja entweder durch das große Bild oder Leid. Wenn ich das beides nicht habe, wie soll denn der Wunsch nach Veränderung kommen?
Ja, ist nicht
also, sehe ich schon auch und dieser Wunsch, aber das ist, ich glaube, wenn du, so wie du gesagt hast, diese Ränder, egal ob politisch oder so, wenn du in diesen Rand gekommen bist aufgrund irgendeines Drucks, den ich gespürt habe und sag, okay, ich habe mich eben an einen Rand verändert, ja, dass ich halt, keine Ahnung, rechts, links, wie auch immer bin, ist ja die Kontroverse oder Ernährung. Vegan ist das einzigst Wahre, weil Klima, weil Tierschutz, weil Gesundheit, also jetzt mal nur in den Raum gestellt. Wenn ich dort bin und sage, okay, das bin ich und da stehe ich halt hundertprozentig ein und habe mich da radikalisiert, ja, wie komme ich denn da aus dem eigenen Wunsch raus? Müsste es dann den Konsens geben, muss sagen, okay, schau das doch mal an, es gibt ja auch andere Meinungen. Du hast ja in der Regel einfach dann das Thema, dass du, wenn es militant wird, dort gar nicht mehr hinkommst und eben nicht mehr diesen Perspektivwechsel erfährst bei deinem Gegenüber.
Das ist ja dann, das ist also wahr. Deswegen. Das ist wahr. Du bist nicht mehr der Empfänger, ja. Du bist nur noch der Sender am Ende. Ja. Es beginnt bei mir selber und ich glaube, ich brauche in der heutigen Zeit des Individualismus, denn das ist es, brauche ich eine wahnsinnig starke Selbstdisziplin, noch Profil und Haltung zu schärfen und zu kreieren. Wir Menschen sehnen uns nach Teilhabe. Wir Menschen sehnen uns nach einer Verbundenheit. Das hatten wir früher wahnsinnig stark, zum Beispiel über Vereine. oder über gemeinnützige Aktivitäten, die wir gemacht haben, über Kommunen in kleineren, in ländlichen Gebieten und so, über die Kirche. Ja? Wir haben uns immer in Gemeinschaften zusammengeschlossen. Und heutzutage im Zeitalter des Individuums verlieren wir ja immer mehr diese Zugehörigkeiten. Ne? Und somit suchen wir die vielleicht auch ein Stück weit in der Anonymität eben des Internets. Da haben wir dann die Gleichgesinnten, da fühlen wir uns zugehörig und dann fühlen wir uns stark. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wiederhole das nochmal, ist es eine unglaubliche Herausforderung und erfordert unglaublich viel Selbstwirksamkeit und Selbstsicherheit, da ein eigenes Profil herauszuschärfen und nicht irgendwo mitzuschwimmen oder komplett orientierungslos durch die Welt zu gehen. Weil wir eine Welt haben von tausend und einer Möglichkeit, von Optionen, aber von unglaublicher Orientierungslosigkeit und von geprägtem Individualismus.
Ich nicke.
Was? Jetzt haben wir viel, es war jetzt ein Riesenabriss. Mein Gott, aus dieser Episode könnten wir thematisch wahrscheinlich 5 machen. Hauptpunkt war ja Sensitivität auf der einen Seite. Ich finde nochmal, Sensibilität eine gute Sache. Es ist definitiv eine weitere Evolutionsstufe der Menschheit. Davon bin ich überzeugt. Nur haben wir das richtige Maß. Das ist das große Thema. Und wenn es eben zu groß wird, auch schöne These von Svenja Flasspöhler, bin ich hypersensibel, dann ist das Gegenteil der Resilienz. Und das würde ich zu 100% unterstreichen. Ja. Und ich glaube, unserer Gesellschaft würde es in Summe gut tun, ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Und jeder darf bei sich selbst eben anfangen, wie es immer so ist. Jeder darf mit der Resilienz bei sich selbst anfangen. Riesengroßes Thema. Wir haben viel angerissen, wie ich finde. Ich hoffe, wir hatten heute den roten Faden. Es war jetzt.
Ich habe gerade auch überlegt, ob wir den roten Faden hatten. Bin auch im Hinterkopf nochmal alles so grob durchgegangen, wo ich hängen geblieben bin. Aber ja, das, wo du jetzt, den Kreis schließt mit dieser Übersensitivität, also Sensitivität ist nichts Schlechtes, es hat ja auch einfach etwas damit zu tun, sowohl für sich einzustellen, da steht auch die Empathie, da steht der Perspektivwechsel mit drin, auch die Ambiguitätstoleranz würde dort mit drin stehen, wenn ich einfach sage, okay, ich, weil das andere wäre dann der Stoizismus, wenn ich sage, nee, ich gehe mit dem Kopf durch die Wand und das ist halt meine Wahrnehmung, aber vielleicht ist dann die Übersensitivität, der Stoizismus auf der anderen Seite, wo ich sage, okay, ich erwarte halt einfach das wahnsinnig Rücksicht nur noch auf mein Thema gegeben wird und deswegen auch wenn die Resilienz ja heutzutage, was wir mitbekommen haben, ja gerne schon der ausgelutschte Begriff ist, ist definitiv für uns nach wie vor ein Bereich, wo ich sage, naja, das ist, ich kenne mich, ich kenne meine Ressourcen, ich kann auf mein Gegenüber eingehen, ich weiß, für was ich einstehe, wer ich bin, wo ich hin möchte, also das ist, haben wir, glaube ich, auch schon diverse Podcasts drüber gedreht und ja, deswegen eben von der Übersensitivität, sag ich mal, wieder hin zur Regulierung, zur Resilienz, das wäre sicher wünschenswert. Es geht ja nicht darum, dass ich sage, ich möchte hin zur, keine Ahnung, in Reihe und Glied voran für den Fortschritt und so weiter, aber eben auch reflektiert zu überlegen, für was lohnt es sich einzustehen, wo ist meine Verantwortung auch in der Gesellschaft, was bin ich auch bereit zu leisten und eben dann im Zweifel auch nicht nur zu fordern.
Das sind auch die Punkte, die du heute mitnimmst.
Ja, es arbeitet mir nochmal ein bisschen nach. So der Gedanke, wo ja, wir reden ja dann auch irgendwie auch so, keine Leistungsfähigkeit oder Leistung bringen ist ja auch irgendwo ein Wert, ja, wo ich sage, okay, wie der im Endeffekt noch verbreitet ist, ja. Ja, ich glaube, ich nehme heute noch ganz viel mit zu, was bei mir eben nacharbeitet.
Ja, prima. Ich hoffe, lieber Zuhörer, dass es dir auch ein bisschen gefallen hat, was wir da von uns gegeben haben, dass dir die Episode gefallen hat, dass es dich vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Schreib uns gerne in die Kommentare, was deine Gedanken dazu sind, auch welche Themen du in Zukunft gerne hören möchtest oder ob wir auch gerade diese Themen nochmal stärker in einer weiteren Episode intensivieren wollen oder sollen. Freuen uns auf jegliche Kommentare von dir und freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, ciao, ciao und bis bald.
Servus.
Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn noch heute und verpasse somit keine weitere Folge.